Werbung in eigener Sache.
Werden Sie Teil von Rosinus Partner. Unsere Kanzlei steht für höchste Standards im Wirtschaftsstrafrecht, Steuerstrafrecht und Compliance. Wir suchen engagierte Rechtsanwälte, männlich, weiblich, divers, die Verantwortung übernehmen, out of the box denken und höchste Qualität anstreben. Arbeiten Sie bei uns an spannenden, internationalen Projekten und profitieren Sie von einer flexiblen Arbeitsumgebung, attraktiver Vergütung und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten. Und ganz wichtig, wir freuen uns ausschließlich über direkte Bewerbungen von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, ohne die Involvierung von Personalberatern. Besuchen Sie unsere Stellenanzeige im Internet rosinus-partner.com/karriere. Starten Sie Ihre Karriere. Rosinus Partner. Exzellente Rechtsberatung. Exzellente Zukunft. Rosinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast.
Vergangene Woche am 23. Mai wurde das 75-jährige Bestehen des Grundgesetzes gefeiert und wir nehmen das heute zum Anlass, um uns mit der Frage zu beschäftigen, wie das Grundgesetz das Wirtschaftsstrafrecht beeinflusst.
Ja, das Wirtschaftsstrafrecht ist einer der Rechtsbereiche, die sehr stark vom Grundgesetz beeinflusst werden, denn das Grundgesetz schafft ja Grundrechte, die quasi für staatliche Maßnahmen gelten und die respektiert werden müssen und eben die dafür sorgen, dass staatliche Maßnahmen auch verhältnismäßig sein müssen. Und wir haben ein paar Regelungen überlegt, die auf jeden Fall einen substanziellen Einfluss haben, so eine Art Highlight. Ist natürlich eine subjektive Auswahl. Highlight Grundgesetz und Wirtschaftsstrafrecht.
Dann fangen wir mal mit den Grundrechten an, wie auch das Grundgesetz. Wie kommen die im Strafverfahren zum Tragen?
Ja, also Grundrechte sind ja in erster Linie Abwehrrechte des Bürgers oder der Bürgerin gegen den Staat. Sie dienen also dazu, die Bürgerinnen vor staatlichen Eingriffen zu schützen. Und das gilt insoweit, dass jede staatliche Maßnahme auch die Grundrechte beachten muss, damit immer gewährleistet ist, dass der Staat eine gesetzliche Grundlage für sein Handeln hat, wenn er in die Grundrechte der Bürger eingreifen will. Und so soll insbesondere Willkür verhindert werden. Außerdem müssen die Gesetze, die Eingriffe in Grundrechte erlauben, verhältnismäßig sein. Sie müssen die Tiefe des Eingriffs mit dem jeweiligen Grundrecht abwägen. Gleiches gilt dann auch in der Regel für die Anwendung der Gesetze im Einzelfall.
Das klingt jetzt schon mal nach guten Prinzipien. Wie genau sieht das denn konkret im Wirtschaftsstrafverfahren aus?
Genau, also der Einfluss der Grundrechte zeigt sich erstmal schon im Ermittlungsverfahren. Zum Beispiel gibt es Zwangsmaßnahmen wie Durchsuchungen oder die Überwachung der Telekommunikation, die unter bestimmten Voraussetzungen stehen, die gesetzlich sehr klar definiert sein müssen und die müssen auch verhältnismäßig sein. Und dabei ist zum Beispiel zu beachten, dass etwa die Unverletzlichkeit der Wohnung als Grundrecht in Artikel 13 Grundgesetz und das Fernmeldegeheimnis in Artikel 10 des Grundgesetzes besonders geschützt werden. Daher ist zum Beispiel die Durchsuchung oder das Abhören von Wohnungen oder das Abhören von Telefonaten nur unter sehr strengen Voraussetzungen erlaubt und erfordert insbesondere die Mitwirkung von Richterinnen.
Gibt es weitere Beispiele für besonderen Grundrechtsschutz im Strafverfahren?
Insbesondere relevant ist zum Beispiel das 2-Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 104 Grundgesetz. Das ist etwa die Regelung der Freiheit der Person. Und dort steht, dass die Freiheit der Person nur aufgrund eines förmlichen Gesetzes und nur unter Beachtung der darin vorgeschriebenen Form beschränkt werden können. Außerdem muss ein Richter über eine Freiheitsentziehung entscheiden. Also das heißt, du kannst nicht einfach einen Bürger auf Grundlage einer staatlichen Maßnahme einsperren oder Freiheit entziehen, wenn du dafür keine gesetzliche Grundlage hast. Und daher ist es auch ganz besonders wichtig, dass dieses Grundrecht bereits im Ermittlungsverfahren eine wichtige Rolle spielt. Denn es braucht zum Beispiel auch eine Grundlage dafür, und die sind sehr streng, etwa Untersuchungshaft anzuordnen, was eine freiheitsentziehende Maßnahme ist. Und etwa bei einer überlangen Verfahrensdauer zum Beispiel kann es passieren, dass Beschuldigte trotz dringender Tatverdacht und Fluchtgefahr aus der Untersuchungshaft entlassen werden müssen. Denn die Überlastung der Gerichte rechtfertigt nicht den Eingriff in das Grundrecht auf Freiheit der Person. Und selbstverständlich ist auch eine Freiheitsstrafe, also quasi eine Gefängnisstrafe auf Grundlage einer Verurteilung wegen einer Wirtschaftsstrafe, ein Eingriff in das Grundrecht auf Freiheit der Person. Und um hier die Verhältnismäßigkeit zu wahren, gibt es unter Umständen auch die Möglichkeit, Strafen zur Bewährung auszusetzen. Falls dann tatsächlich eine Freiheitsstrafe vollstreckt werden muss und darf, ergeben sich vor allem aus der Menschenwürde in Artikel 1 Grundgesetz und aus dem Recht auf körperliche Unversehrtheit aus Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz Anforderungen an die Haftbedingungen.
Jetzt waren wir hier gerade bei Strafen und Maßnahmen. Spielen noch andere Grundrechte eine Rolle?
Ja, zum Beispiel gibt es Artikel 12 Grundgesetz, das regelt die Berufsfreiheit. Sofern ein Gericht als Strafe ein Berufsverbot in Betracht zieht, muss es sorgfältig zwischen der Freiheit des Angeklagten und dem Schutz der Allgemeinheit abwägen. Häufig sind Berufsverbote deshalb zeitlich zu befristen. Und für die Praxis Wirtschaftsstrafrecht ist außerdem der in Artikel 40 geregelte Eigentumsschutz besonders wichtig. Dieser kann etwa dann berührt sein, wenn das Gericht etwa die Einziehung zum Beispiel von Taterträgen anordnet. Auch hier braucht es also eine gesetzliche Grundlage und die Achtung der Verhältnismäßigkeit.
Gibt es nun neben den Grundsätzen aus Artikel 1 bis 19 dann noch weitere Einflüsse des Grundgesetzes auf das Wirtschaftsstrafverfahren?
Definitiv, insbesondere viele Prinzipien, die sich etwa aus dem verfassungsrechtlich geschützten Rechtsstaatsprinzip ergeben. Das steht in Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes. Dazu gehört etwa die Unschuldsvermutung. Außerdem enthält das Grundgesetz in Artikel 101 und 103 noch sogenannte grundrechtsgleiche Rechte, die auch oft als Justizgrundrechte bezeichnet werden.
Was bedeutet das genau?
Unter den Justizgrundrechten sind Vorschriften zu verstehen, die ein rechtsstaatliches Gerichtsverfahren garantieren sollen.
Und was heißt das jetzt konkret? Also welche Geh- und Verbote fallen hierunter?
Zum Beispiel sichert Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz den Anspruch auf den gesetzlichen Richter zu. Die Vorschrift soll der Gefahr vorbeugen, dass die Rechtsprechung durch Manipulation der Besetzung des Gerichts oder des Spruchkörpers sachfremden Einflüssen ausgesetzt wird. Das heißt, es muss konkret so sein, dass im Rahmen eines Geschäftsverteilungsplans klar ist, welches Gericht oder welcher Spruchkörper für welchen Fall zuständig ist. Darin muss also in so einem Geschäftsverteilungsplan muss für jeden Richter und Spruchkörper die Zuständigkeit abstrakt generell festgelegt sein. Daneben gibt es noch Artikel 103 Grundgesetz, das umfasst insbesondere drei Regelungen, die gerade im Strafprozess besondere Bedeutung erlangen. Erstmal der Anspruch auf rechtliches Gehör, das sogenannte Bestimmtheitsgebot, vor allem in Ausführung des sogenannten Rückwirkungsverbots und das Doppelbestrafungsverbot nebis idem, über das wir auch schon ein paar Folgen gemacht haben. Das ist auch auf, es gibt auch ja auf europäischer Ebene ja auch Grundrechte, die da ähnlich reflektieren.
Was muss ich mir denn vorstellen unter Anspruch auf rechtliches Gehör?
Also dieses Justizgrundrecht gibt den Beteiligten ein Recht, sich im Verfahren zu äußern, sprich sich zum Sachverhalt und zur Rechtslage zu Wort zu melden, aber auch Anträge zu stellen. Das Recht geht auf die Pflicht zur Wahrung der Menschenwürde zurück, denn es soll verhindert werden, dass der Einzelne oder die Einzelne zum bloßen Objekt eines Verfahrens gemacht wird. Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs spiegelt sich daher in vielen Vorschriften der Strafprozessordnung wider. Zum Beispiel in Paragraph 33a StPO. Danach müssen Gerichte vor ihrer Entscheidung den jeweiligen Beschuldigten anhören. Oder etwa in 163a Absatz 1 StPO. Hiernach ist dem Beschuldigten spätestens vor Abschluss der Ermittlungen die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern. Natürlich muss der Beschuldigte sich nicht äußern, denn er hat auch ein Schweigerecht, das auch garantiert ist. Ihm muss aber die Möglichkeit eingeräumt werden. Ein weiterer Ausfluss ist etwa Paragraph 258 Absatz 2 StPO. Dieser regelt das Recht des letzten Worts in der Hauptverhandlung. Und auch bei Akteneinsichtsgesuchen, was häufig vorkommt, kann das rechtliche Gehör relevant werden. Wenn etwa Dritte Akteneinsicht beantragen in einer Ermittlungsakte, ist dem Beschuldigten hierzu stets die Gelegenheit zur Stellungnahme zu gewähren.
Gibt es jetzt noch weitere Bestimmungen des Grundgesetzes, die eine Rolle spielen im Wirtschaftsstrafrecht?
Ganz wichtig ist etwa das Gesetzlichkeitsprinzip aus Artikel 103 Absatz 2 des Grundgesetzes. Da steht ausdrücklich, eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. Und das wurde auch in Paragraph 1 des Strafgesetzbuches übernommen. Und die zwei zentrale Ausformungen dieses Prinzips sind das Bestimmtheitsgebot und das Rückwirkungsverbot. Das Bestimmtheitsverbot besagt, vereinfacht ausgedrückt, dass Strafgesetze so formuliert sein müssen, dass Bürger vorhersehen können, was strafbar ist.
Warum ist das so wichtig im Wirtschaftsstrafrecht?
Naja, durch die Bestimmtheit sollen die Bürger vor staatlicher Willkür geschützt werden. Das ist im Wirtschaftsstrafrecht besonders wichtig, weil Unternehmen und Personen, die für Unternehmen tätig sind, ihr wirtschaftliches Handeln und ihre Compliance-Praxis an den Gesetzen orientieren müssen. Das heißt, es ist besonders relevant, wie genau diese Gesetze bestimmt sind, und das wird in den Fällen problematisch, wo etwa Gesetze auf andere Gesetze verweisen. In einigen Fällen, etwa im Umweltstrafrecht oder im Steuerstrafrecht, wo es sogenannte Blankett-Tatbestände gibt, nicht mehr nachvollziehbar, welche genau Regelung gilt. Und dann ist es für den Bürger natürlich schwierig herauszufinden, ob er sich strafbar machen kann. Zum Beispiel hat das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2016 eine Norm aus dem Lebensmittelrecht, das sogenannte Rindfleisch-Etikettierungsgesetz, für verfassungswidrig erklärt, weil es eben diesen Anforderungen nicht genügt. Und diese Entscheidung war deshalb besonders wichtig, weil das natürlich großen Einfluss auf Gesetzgebungsvorhaben hatte, weil natürlich die Gesetzgebungsorgane sich intensiver Gedanken dazu machen müssen, ob sie tatsächlich diesen Grundsatz einhalten. Und die Entscheidung verlinken wir außerdem gerne in den Shownotes.
Ich habe da gerade noch Rückwirkungsverbot gehört. Was hat es damit auf sich?
Ja, Rückwirkungsverbot ist auch was ganz Wichtiges. Das bedeutet, dass die gesetzliche Regelung, also der Straftat, vor der Tat bestanden haben muss. Das gilt nicht für verfahrensrechtliche Regelungen, wie etwa das Einziehungsrecht, das sozusagen das Bundesverfassungsgericht hat etwa entschieden, das 2021 entschieden, dass das Einziehungsrecht da nicht drunter fällt. Das ist auch rückwirkend anwendbar. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass das verfassungskonform ist, da es sich nicht um eine Strafregelung handelt. Ja, aber grundsätzlich eine Straftat muss vorab bestimmt sein.
Das Thema Doppelbestrafungsverbot war ja schon mehrfach Thema hier im Podcast. Kannst du uns nochmal den wesentlichen Inhalt des Grundsatzes erklären?
Genau, also das Doppelbestrafungsverbot oder auch Nebis in idem Grundsatz besagt, dass niemand wegen derselben Tat mehrmals bestraft werden darf. Das Verbot ist mittlerweile auch im Schengener Durchführungsabkommen, Übereinkommen in der Europäischen Grundrechtecharta verankert und nimmt deshalb auch in grenzüberschreitenden Sachverhalten immer wieder eine bedeutende Rolle ein. Wir würden jetzt einfach diese konkreten Folgen in den Shownotes verlinken. Da kann man sich das noch genauer anhören.
So, jetzt schauen wir mal in die Zukunft. Was denkst du denn, wie wird sich das Grundgesetz in den nächsten 75 Jahren weiterentwickeln?
Spannende Frage. Die Grundrechte wurden ursprünglich ja als Abwehrrechte konzipiert gegen den Staat und erfüllen natürlich auch diese Funktion. Durch die Rechtsprechung und den gesellschaftlichen Wandel sind sie aber auch zwischen privaten Personen unter Umständen anwendbar, zum Beispiel in einem Arbeitsverhältnis. Und es gibt eine große Diskussion darüber, inwieweit sozusagen auch Leistungsansprüche sich aus dem Grundgesetz ergeben können. Und ich denke, diese Anwendbarkeit gerade zwischen privaten Personen, das mag wahrscheinlich zunehmen. Wir haben zum Beispiel gesehen beim LKSG, dass es einen Trend gibt, dass Unternehmen die Pflicht haben, in einem nur mittelbar bestehenden Verhältnis auf Grundrechtsschutz hinzuwirken. Insoweit gibt es da möglicherweise einen Trend, sozusagen das mehr ins Private zu verlagern. Ob und inwieweit das zulässig ist, wird man dann sehen. Und ich denke auch, dass gerade durch Europarechts Einflüsse, die grenzüberschreitende Wirkung von Grundrechten weiter zunehmen wird. Möglicherweise wird es da auch zu einem vereinheitlichen Grundrechtsverständnis in der Europäischen Union kommen oder teilweise Annäherung. Das ist eine ganz spannende Entwicklung, dass es da für Wechselwirkungen gibt zwischen Europarecht und Grundgesetz.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-r.com oder unter www.rosinus-partner.com.
Werbung in eigener Sache.
Werden Sie Teil von Rosinus Partner. Unsere Kanzlei steht für höchste Standards in Wirtschaftsstrafrecht, Steuerstrafrecht und Compliance. Wir suchen engagierte Rechtsanwälte, männlich, weiblich, divers, die Verantwortung übernehmen, out of the box denken und höchste Qualität anstreben. Arbeiten Sie bei uns an spannenden, internationalen Projekten und profitieren Sie von einer flexiblen Arbeitsumgebung, attraktiver Vergütung und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten. Und ganz wichtig, wir freuen uns ausschließlich über direkte Bewerbungen von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, ohne die Involvierung von Personalberatern. Besuchen Sie unsere Stellenanzeige im Internet rosinus-partner.com/karriere. Starten Sie Ihre Karriere. Rosinus Partner. Exzellente Rechtsberatung. Exzellente Zukunft.